Deutschlandfunk Kultur Lesart
mit Sachbüchern zur Digitalisierung. Die beginnt, wenige wissen das, im 17. Jahrhundert mit Gottfried Wilhelm Leibniz, der das binäre Prinzip in der Mathematik entdeckt hat. Doch dieser Philosoph steht auch, sagt ein neues Buch, in der Ahnenreihe unserer Suchmaschinenerfinder. Mit der Ideengeschichte der Suchmaschinen hat sich der Medienwissenschaftler Robin Schrade beschäftigt. Und der gibt mir nun Antworten auf meine, na was wohl, Fragen. Guten Tag, Herr Schrade.
Guten Tag, es freut mich, hier zu sein.
Ihr Buch heißt nicht naheliegenderweise, was man sucht, kann gefunden werden, sondern Achtung, wer sucht, kann gefunden werden. Warum diese perspektivische Verzerrung schon im Titel?
Ja, mir geht es insgesamt um Probleme, die das Suchen und Finden betreffen. Und gerade aktuell, wenn wir uns Fragen der Digitalisierung beschäftigen, sind die Aspekte der Überwachung, der Kontrolle sehr, sehr dominant. Und wer sucht, kann genauso gut manipuliert werden, in die Irre geführt werden. Wer sucht, kann auch verletzt werden, kann getäuscht werden. Also es gibt viele, viele Probleme, die entstehen können. Und jeder, der irgendwie eine Suchmaschine bedient, macht sich irgendwie sehr verletzlich, würde ich sagen.
Das könnte jetzt in die Irre leiten, weil man könnte jetzt denken, Sie haben ein, sagen wir, zeitgenössisches Technikpamphlet geschrieben. In Wahrheit ist es eine historische Arbeit. Mhm. Kommen wir doch zunächst zurück zu Leibniz, 17. Jahrhundert, Suchmaschine. Leibniz schlug die Einrichtung von sogenannten Notizämtern vor. Bitte, was sollte das sein?
Notizämter, auch bekannt geworden als Adressbüros, sollten Einrichtungen sein, die in allen großen Städten installiert werden sollten. Also es gab derartige Einrichtungen auch, zum Beispiel als Adressbüros. Angefangen hat das in Paris und dann sich über ganz Europa verbreitet. Das waren so eine Art Auskunftszentralen, meistens privatwirtschaftlich betrieben, in denen man, wenn man in eine große Stadt kam, zu denen man gehen konnte und dann fragen konnte, wo zum Beispiel sich ein Wirtshaus befindet oder wo man auch hingehen konnte, wenn man Arbeit suchte und so weiter. Und Leibniz hat mit seinen Notizämtern versucht, das so ein bisschen weiterzudenken und hat sich wirklich ein Netz an solchen Büros vorgestellt, verteilt über ganz Deutschland und auch angrenzende Länder, in denen sozusagen die gesamten Anliegen der Bevölkerungen gebündelt gesammelt werden sollten und dann auch eingespeist werden konnten wiederum in ein größeres Netzwerk. Also eine wirklich sehr ausgeklügelte Informationsbeschaffung.
Und das war aber doch auch immer aus der Seite des Staates gedacht. Also er hatte da noch so eine Idee, das waren die Staatstafeln. Ich stelle mir vor, sowas wie ein statistisches Landesamt.
Genau, im Prinzip steckte das mit dahinter. Also Ausgangspunkt war erstmal die Vorstellung, dass der Herrschende oder auch die Herrschende, aber meistens waren es ja damals Männer, eine sehr kompakte Übersicht in der Hand haben sollten, auf denen wichtige Daten und Fakten zusammengetragen wurden, die irgendein Regierungshandeln überhaupt erst ermöglichten. Und hinter diesen Tafeln, die man sich vielleicht als Tabellen vorstellen kann, musste ein sehr, sehr großes Netzwerk stecken, in denen diese Informationen gesammelt und zusammengetragen werden mussten, damit sie dann möglichst aktuell dem Herrschenden sozusagen übergeben werden konnten. Und das war etwas, was in der Form, wie Leibniz sich das vorstellte, nie realisiert worden ist, was aber viel Aufschlüsse darüber gibt, wie modern aus unserer heutigen Sicht Regierung damals funktioniert hat und wie elementar eben die Operationen des Suchens und Findens für das Regieren waren. Also wer einen Staat regieren wollte, der musste die Informationen haben, die dafür notwendig sind.
Sie gehen sogar noch eins weiter vor zu einem Kleriker aus dem 12. Jahrhundert. Dann gibt es auch noch seltsamerweise, aber das ist sozusagen eine Trouvaille, die kann der Leser dann selber heben, nämlich Michel de Montaigne, der über das Vergessen und Erinnern schreibt. Aber ganz nah dran im 19. Jahrhundert sind zwei echte Pioniere, Martin Schrettinger einerseits und Paul Otteley andererseits. Lassen Sie uns die beiden herauspicken. Schrettinger war ein bayerischer Ex-Mönch und wollte das Bibliothekswesen professionalisieren. Sozusagen, wie finde ich das richtige Buch?
Genau, Martin Schrettinger hat in der Münchner Hofbibliothek gearbeitet und da jahrzehntelang versucht, ein System zu perfektionieren, mit der die breite Bevölkerung eben diese Bibliothek bedienen sollte. Er hatte die Vorstellung, dass alle Menschen frei durch die Seele wandeln können und immer das Buch finden, was sie gerade brauchen. Er hat die Bibliothek sozusagen als eine funktionale Bedürfnisbefriedigungsmaschine sich vorgestellt. Und
was sie ja im Grunde aber auch viel viele Jahrzehnte dann war, bevor Google kam.
Genau, eigentlich eine Vorstellung, die sich dann vor allem im 20. Jahrhundert absolut so durchgesetzt hat. Und Grundlage unserer heutigen Websuchmaschinen ist zusammen mit der Idee, dass man möglichst schnell und vollständig das finden sollte, was man halt als persönliche Einzelperson gerade finden möchte. Dafür bedarf es halt eines sehr, sehr komplexen bibliothekarischen Systems. Und das war damals zu Beginn des 19. Jahrhunderts alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und Schrettinger, und das macht ihn dann so spannend, hat mit seinen Ideen eben alle möglichen Konflikte provoziert und ordentlich Gegenwind auch bekommen.
Das ist das wirklich erstaunlich. Wenn man liest, wie sein prominentester Gegenspieler, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Friedrich Ebert.
Aber wie gegen den armen Schrettinger, der uns völlig geläufig modern erscheint heute, polemisiert wird, und zwar sozusagen fast ein bisschen romantisch. Der Bibliothekar, althergebrachte Bibliothekar, muss halt einfach die Bücher kennen, die er in seiner Bibliothek hat. Da braucht es kein System.
Genau, ja. Es war damals halt total unüblich, dass überhaupt die Öffentlichkeit Zugang zu diesen Bibliotheken hatte. Und die Bibliothekare hatten da ein gewisses Hoheitsgebiet und viele dieser Ordnungen waren zum Teil über Jahrhunderte entstanden und es brauchte viel Arbeit und Zeit, sich da einzuarbeiten. Und Ebert hatte, glaube ich, einfach auch viel Angst, dieses ganze gewachsene, aus seiner Sicht organische Ordnungssystem über Bord zu werfen, wirklich so richtig Tabula Rasa zu machen und ein komplett neues, sehr, sehr komplexes System da einzurichten mit Signaturen, mit so Art modernen Zettelkästen, mit Karteikarten und mit sehr verschiedenen Katalogen, die man dann nach unterschiedlichen Schlagwörtern oder nach unterschiedlichen Interessen durchsuchen sollte. Und diese aus Eberts Sicht damals schon Mechanisierung und Technisierung der Bibliothek, ja, hat viele Sorgen und Ängste und Vorbehalte heraufgerufen, die uns heute dann auch wieder sehr geläufig sind, wenn wir uns mit Websuchmaschinen beschäftigen.
Dann kommt noch mal ein lange unbekannt gebliebener Mann, ein Jurist, Paul Otley, ein Belgier, und der greift, wenn ich es mal so sagen darf, sozusagen die Notizämter in einer neuen Form wieder auf. Was hat der denn vorgehabt? Auch so ein Auskunftssystem.
Der hat ein Bibliografiebüro in Brüssel eingerichtet und hatte die Idee, ein ganzes Netzwerk von Bibliografiebüros überall auf der Welt errichten zu lassen. Und an diese Bibliografiebüros sollte man sich eben wenden, wenn man spezifische Informationen suchte. Also in der Bibliografie geht es erstmal eigentlich darum, Bücher sozusagen zu sortieren und zur Verfügung zu stellen, und in diesen Bibliografiebüros, da wurden jetzt halt nicht die Bücher selbst gesammelt, sondern sozusagen die Metadaten über die Bücher, die Informationen. Also man konnte zum Beispiel fragen, welche aktuellen Bücher zur Biologie sind dieses Jahr erschienen, und dann hätte einem dieses Bibliografiebüro eine Liste zusammenstellen können. Und die Idee war, dass es eben ein Netzwerk solcher Bibliografiebüros weltweit geben sollten, die, und das ist der entscheidende Punkt, alle nach den gleichen Kriterien und nach den gleichen Klassifikationssystemen die Bücher der Welt und letztlich das Wissen der Welt, die Informationen der Welt sortieren sollten, sodass man sozusagen überall mit den gleichen Standards arbeiten kann.
Und dann, wenn ich Sie unterbrechen darf, dann hat man irgendwann eine Zahl, da wird es richtig abstrus. Also ich zitiere Sie mal, so verwies bei Otley und Lafontaine, das ist sein Partner, zum Beispiel die Zahl 368.42 Klammer 01261 Klammer zu auf die Bedingungen für die Krankenversicherung für Menschen mit Herzerkrankungen. Ich sehe diese Zahl und dann weiß ich, welches Thema dahinter liegt.
Also mir erscheint das genauso absurd wie Ihnen, deswegen habe ich das zitiert. Diese Klassifikationssysteme geraten ab einer gewissen Komplexität ja immer dahin, dass man hinter irgendwelchen Zahlen und Zeichenfolgen dann irgendwelche Informationen hat und als Außenstehender die Sinnhaftigkeit dieser Wissensorganisation dann schnell hinterfragt. Und was hinter diesem Zahlenkonglomerat steht, ist die dezimale Universalklassifikation. Da hat man also 10 Überkategorien, und jeder einzelnen Kategorie sind 10 Unterkategorien untergeordnet und jeder dann wieder weitere 10 Unterkategorien, also eine gigantische Verschachtelung an 10er-Kategorien, immer durchnummeriert von 0 bis 9. Ja, so kommt dann seine Zahlenfolge zustande.
Das ist ja letztlich dann wunderbar computerisierbar, aber für den Menschen weniger zugänglich. Ich danke Ihnen, Robin Schrade. Unser Gespräch fußte auf Ihrem Buch »Wer sucht, kann gefunden werden. Problemgeschichten der Wissensorganisation von der Scholastik bis zur Suchmaschinenforschung«. Transkript Verlag, 290 Seiten, 39 Euro. Oder auch hier wieder, heute zum zweiten Mal, als Open Access auf der Verlagswebseite erhältlich.